Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation. Thema heute: Verhandeln. Wer als Unternehmer gute Konditionen verhandelt, kann viel Geld gewinnen. Wie genau, darüber sprechen wir mit Rasmus Tenbergen, der eine Methode entwickelt hat, mit der man Verhandlungserfolge messbar machen kann. Hallo Rasmus, schön, dass du hier in unserem Podcast dabei bist. Was sollten unsere Hörer über dich wissen?
Hallo Joachim, ich freue mich, mit dir zu sprechen heute. Ja, mein Name ist Rasmus Tenbergen. Ich bin Trainer, Berater und Analyst für Verhandlungsführungen, also beschäftige mich mit allen Aspekten des Themas Verhandlung. Mache Trainings, Coachings, analysiere laufende Verhandlungen, berate in Verhandlungsprozessen, habe mein eigenes Institut gegründet, das Institute for Leadership Development, das heißt mit einigen anderen Verhandlungsprozessen beschäftigen, mit einigen anderen Führungsthemen beschäftigen wir uns auch, aber mit einem sehr deutlichen Schwerpunkt auf diesem Verhandlungsthema. Ich habe auch meine eigene Methode der Verhandlungsführung entwickelt, basierend auf dem sogenannten Harvard-Konzept des Verhandelns, da noch etwas in der Forschung draufgesetzt und arbeite nach dieser Methode, über die wir gleich sicherlich noch im Detail sprechen werden.
In vielen Gesprächen mit Unternehmen nehme ich doch immer so dieses David gegen Goliath wahr, also dass man wirklich sagt, es gibt heute strukturelle Verhandlungsnachteile und gerade der redliche Zulieferer, der über Jahrzehnte lang immer ein Unternehmen beliefert hat, wird mehr und mehr und mehr und mehr gedrückt.
Ich beobachte diesen Effekt auch sehr häufig in der Praxis. Ich bin aber der Meinung, dass man mit Verhandlungstechnik einiges dagegen tun kann. Das beginnt schon damit, wenn wir uns fragen, wodurch bekommen wir eigentlich Verhandlungsmacht? Das ist nämlich nicht die Frage, ob ich groß bin oder klein, sondern in der Verhandlungstheorie nennen wir das die beste Alternative zu einem Verhandlungsergebnis. Also braucht der Große vielleicht den Kleinen in der Verhandlungsführung. Also jede Situation kann man analysieren und feststellen, dass es dort eine Einigungszone gibt oder manchmal eben auch nicht gibt. Und innerhalb dieser Einigungszone kommt es dann darauf an, wie geschickt verhandelt wird. Und wenn ich Verhandlungsberater für eine kleine Organisation in Verhandlungen mit großen bin, was ich häufig gemacht habe, dann schauen wir ganz besonders auf diesen Aspekt. Wie sehr werde ich eigentlich benötigt und wie kann ich diesen Punkt entwickeln, dass ich mit der Alternative, die ich zu dieser Verhandlungssituation habe, auch meine Verhandlungsposition verbessern kann.
Du hast gerade schon erwähnt, Harvard. Du selbst hast es also dort gelernt, wo die Harvard-Methode entwickelt wurde und auch sogar ein Stück weiterentwickelt, habe ich wahrgenommen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen uns erklären, wie du genau dazu gekommen bist, zu dieser Methode des Verhandelns.
Genau, ich durfte das an der Harvard-Universität während meines dortigen Studiums kennenlernen und habe dort auch im Forschungsprogramm gearbeitet, auch mit dem Gründer der Methode, Professor Roger Fisher, der leider vor einigen Jahren verstorben ist, aber auch mit vielen anderen, die diese Methode entwickelt haben. Und ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ich verwende viel von der Methodik, was andere entwickelt haben. Aber einen kleinen, aber aus meiner Sicht wesentlichen Teil habe ich dort draufgesetzt. Ich habe dort auch an dem Harvard-internen Verhandlungswettbewerb teilgenommen, dort den ersten Preis gewonnen und da den Verdacht bekommen, dass ich mich vielleicht nicht nur theoretisch dafür interessiere, sondern auch praktisch nicht ganz ungeschickt anstelle beim Verhandeln. Und was mir besonders gut gefallen hat, waren zwei Aspekte dieses Harvard-Konzepts, die ich beide noch extremer weiterentwickelt habe. Kurz gesagt ist das die Kooperation und die Messbarkeit. Die Kooperation, das berühmte Win-Win, also dass es beim Verhandeln auch, aber nicht nur darum geht, gegen die andere Seite zu verhandeln, sondern auch mit, dass es auch so etwas wie eigene Interessen gibt. Das ist in unserer Methode ganz stark ausgeprägt. ohne dass natürlich man naiv ist und sich ausnutzen lässt. Also wenn Win-Win erzielt wird, möchte man natürlich nicht, dass der große Gewinn auf der anderen Seite landet und der kleine auf der eigenen, sondern dass man selbst auch einen schönen Anteil vom Kuchen abbekommt. Und der zweite Aspekt, mit dem man das dann auch kontrollieren kann, ob das passiert, ist das Messbare, das, was so die Amerikaner Scorable Negotiation Analysis nennen, also die messbare Verhandlungsanalyse. Da behaupte ich, und da gehe ich sogar noch etwas weiter als die meisten, die dieses Konzept anfänglich entwickelt haben, dass man das Ergebnis einer Verhandlung tatsächlich in einer Zahl ausdrücken kann. Also es gab einen bestimmten Kuchen mit einer Größe X, davon habe ich X Prozent und die Gegenseite Z Prozent bekommen und irgendetwas ist dann vielleicht auch noch im Papierkorb gelandet. Und das können wir sehr genau analysieren, was dort passiert ist in der Verhandlung und auch sehr genau anschließend durch die richtige Technik verbessern. Das wären die zwei wichtigsten Elemente. Ich möchte sagen, sowohl der ursprünglichen Basis-Harvard-Methode als auch, wenn man das in Anführungsstrichen Harvard-Plus nennen will, die messbare Verhandlungsmethodik, nach der wir arbeiten.
Lass uns mal mit der Messbarkeit, mit dem letzten Aspekt anfangen, weil wir da gerade schon sind. Wenn ich das so höre, man kann Verhandlungserfolge messbar machen, dann frage ich mich, ja, aber wie denn? Weil im Grunde genommen ist es doch so, Verhandeln ist doch ein Spiel mit verdeckten Karten. Man weiß ja gar nicht, wie weit wäre die andere Seite gegangen, oder?
Ja, das ist ein sehr guter Einwand und es gibt unterschiedliche Ebenen, mehrere Ebenen der Antwort auf diese Frage. Einfache und komplizierte Varianten. Wenn ich mit dem Einfachen beginnen darf, manchmal liegt es auf der Hand und man weiß tatsächlich, was genau die Verhandlungspositionen sind, so dass man das einfach überprüfen kann und es ist dann auch einfach insofern, als ich einfach abgleichen kann, was war die Ausgangssituation und um wie viel habe ich sie verbessert. Der einfache Teil ist immer die Analyse der eigenen Position. Wenn ich einen Gebrauchtwagen kaufe, dann weiß ich, was mein Maximalbudget ist und alles, was ich darunter bleibe für das Wunschauto, ist mein Gewinn. Ich kann mir nicht immer total sicher sein, wie die andere Seite das sieht, aber häufig habe ich Instrumente, um die Informationen einzuholen durch eine Internetrecherche auf Portalen oder Ähnlichem. Ich behaupte aber, dass wir auch mit der Schätzung der Positionen der Gegenseite, selbst wenn wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, sehr weit kommen können in der Analyse dieser Positionen. Also der Mut zur Schätzung bringt unmittelbar einen Verhandlungsgewinn. Wenn ich einfach aus dem Bauch heraus verhandle und das nicht reflektiere und vielleicht eine 50-prozentige Chance habe zu treffen, gelingt mir das schlechter, als wenn ich eine Analyse gemacht habe, mir vielleicht auch nicht zu 100% sicher bin, aber auf 90% komme. Diese 40% Differenz sind unmittelbar nachweisbarer Verhandlungsgewinn. Und im Training, im Verhandlungstraining, haben wir natürlich die tolle Möglichkeit, dass wir mit Übungen genau das überprüfen können, dass wir anschließend, also dass wir geheime Informationen vergeben und dies anschließend aufdecken, sodass wir dann sehr genau sagen können, wer wie gut verhandelt hat. Und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass diejenigen, die in solchen Simulationen gut verhandeln, das in der Realität auch tun.
Das heißt, es ist schon mal eine trainierbare Eigenschaft, überhaupt mal ein Gespür zu kriegen für mein Gegenüber in Verhandlungen. Und es ist dann nochmal eine andere Qualität, dann auch mit diesem Wissen eine gute Verhandlung zu führen. Habe ich das so richtig verstanden?
Ganz genau. Es gibt diesen Spruch, der auch richtig ist. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Vorbereitung. Es ist mindestens genauso wichtig, eine gute Nachbereitung zu machen. Also wir lassen in diesen Übungen immer schätzen, was glaube ich denn, was exakt war die Ausgangsposition der Gegenseite. Auch das ist eine Fähigkeit, die wir trainieren können und mit der wir dann unmittelbar die Wahrscheinlichkeit unseres Verhandlungserfolgs steigern können.
Mhm. Das ist die Messbarkeit, über die wir hier gesprochen haben und wie man diese Messbarkeit herstellt. Das ist ein sicher spannender Punkt. Du hast ja auch das Wort Wettbewerb erwähnt. Du hättest so einen Verhandlungswettbewerb selbst in Harvard eben auch mal gewonnen. Und ich weiß, dass du auch Verhandlungswettbewerbe sozusagen auch veranstaltest.
Genau, das ist das besondere Element des Trainings, das stärker oder weniger stark betont werden kann, bis hin zu eigenen Formaten, in denen wir die Verhandlungskompetenz testen auf eine härtere oder weichere Weise, meistens so, dass es sehr freundlich ist, dass wir nicht groß rausstellen, diejenigen, die nicht so erfolgreich waren, sondern annehmen, dass die sozusagen durchschnittliche Ergebnisse gehabt haben, aber sehr genau schauen, diejenigen darauf schauen, wie haben diejenigen verhandelt, die besonders gute Ergebnisse erzielen in solchen Wettbewerben, sodass wir dann sagen können, im Durchverhandeln einiger Simulationen, wer hat tatsächlich die besten Ergebnisse erzielt und anschließend analysieren können, warum. Das machen wir innerhalb von Organisationen, aber auch zwischen Organisationen, zwischen großen Firmen. Auf unserer Website kann man sehen, dass wir letztens einen Wettbewerb zwischen dem Daimler-Konzern und dem Siemens-Konzern, Abteilungen von denen hatten, sodass wir das auch in einer freundschaftlichen Atmosphäre zwischen verschiedenen Organisationseinheiten tun können.
Kommen wir mal zu einem anderen großen Punkt, den du vorhin erwähnt hast, zur Kooperation, die bei Verhandlungen ja auch eine große Rolle spielt. Kooperation. Woran erkenne ich, dass in einer Verhandlung eine gute Kooperation zwischen den beiden beteiligten Parteien stattfindet?
Da gibt es wiederum zwei Aspekte, die Sache und die Beziehung. Beides ist wichtig. Es hat aus unserer Sicht auch einen Selbstzweck oder ist ein Selbstzweck oder hat einen Wert, wenn die Beziehung gut ist, nicht zuletzt mit Blick auf zukünftige gemeinsame Verhandlungserfolge. Aber auch in der Sache kann man das merken. Es ist wichtig zu unterscheiden, dass es zwei Dimensionen des Verhandelns gibt, die beide wichtig sind. Man könnte sagen, die harte des Aufteilens des Kuchens und die weiche des Vergrößerns des Kuchens, das, was häufig auch als Win-Win bezeichnet wird. Man soll die Harte nicht unterschätzen und nicht naiv darüber hinaus hinwegblicken. Natürlich haben Einkaufsabteilungen allgemein große Sympathien für niedrige Preise und Verkaufsorganisationen für hohe Preise. Und da gibt es sozusagen ein Gegeneinander auf dieser Dimension. Aber das Interessante ist, dass man tatsächlich gemeinsam entdecken kann, dass auch Mehrwerte zu erzielen sind. Zum Beispiel, wenn es um ein Mengengerüst geht, dass man merken kann, beispielsweise ein mittleres Mengengerüst ist für beide Seiten günstiger. Oder die Frage, wie luxuriös ist die Ausstattung eines Produkts? Da gibt es einen optimalen Punkt für beide Seiten, an dem am meisten Wert geschaffen wird. Und diesen Effekt kann man während der Verhandlung feststellen, dass ich merke, ich gebe der anderen Seite etwas, was ihr mehr bringt, als es mich kostet, und kann umgekehrt etwas nehmen. Und immer wenn das passiert, haben wir eine erfreuliche Kooperation in der Verhandlung. Das berühmteste Beispiel stammt auch aus dem Harvard-Konzept, das sogenannte Orangenbeispiel. Wenn zwei Kinder sich um eine Orange streiten, muss nicht unbedingt die beste Lösung sein, die Orange in der Mitte zu teilen und jedem Kind eine Orangenhälfte zu geben, sondern das Harvard-Konzept würde nach den Interessen hinter der Position die Warum-Frage stellen, und möglicherweise wollte das eine Kind die Hälfte der Orange essen und das andere die Orange essen und hatte Hunger oder Durst, und das andere Kind wollte mit der Schale spielen oder einen Kuchen backen, sodass es eine viel bessere Kooperationslösung gäbe, als die Orange in der Mitte zu teilen, indem das eine Kind die ganze Frucht und das andere die ganze Schale bekommt. Das wäre also ein ganz offensichtliches Beispiel, an dem man merken kann, wir haben jetzt hier Wert geschaffen, in diesem Fall sogar verdoppelt, indem wir nicht die halbe Schale und die halbe Frucht weggeschmissen haben, sondern den gesamten Verhandlungswert zum Nutzen beider eingesetzt.
Das ist natürlich auch ein Stück weit eine Kulturfrage, die du da ansprichst. Das funktioniert natürlich besonders gut in Kulturen, die auch auf Kooperation ausgelegt sind. Du beobachtest ja nun auch deine Teilnehmer und den Markt. Hat es da so eine Veränderung gegeben in den Jahren, in denen du dich mit diesem Thema beschäftigst?
Ja, das kann man sagen, wobei es Zyklen gibt, in denen Kulturen in dem Sinne, wie ich es beschrieben habe, härter oder weicher werden. Also es gibt keine eindeutige Tendenz, aber im Großen und Ganzen kann ich sagen, dass es schon ein sich Durchsetzen der Erkenntnis gibt, dass im Allgemeinen der Fokus zu sehr auf dieser harten Dimension des Verhandelns liegt und dass Organisationen dadurch gewinnen können, dass sie diese andere Dimension mindestens genauso ernst nehmen. Also wir betrachten es sozusagen als unsere Aufgabe auch in diesem Sinne, Kulturen kooperativer zu machen, weil wir davon überzeugt sind und auch meinen, es nachweisen zu können, dass man erfolgreicher damit ist. Wir können in unseren Verhandlungswettbewerben beispielsweise nachweisen, dass diejenigen, die höhere Messwerte, was wir auch in Zahlen messen können, wie viel Mehrwert wird geschaffen, dass die durchschnittlich erfolgreicher sind als diejenigen, die eher höhere Werte in Dimensionen wie Durchsetzungsfähigkeit, also wie viel Prozent des Kuchens bringe ich auf meine Seite, erreichen. So dass ich denke, das kann man schon als einen allgemeinen Trend beschreiben, den wir auch unterstützen wollen zum Nutzen der beteiligten Organisationen.
Was sind die größten Fehler, die man in Verhandlungen machen kann oder die gemacht werden in der Praxis?
Einige haben wir im Prinzip gerade schon angesprochen, also kurz gesagt, zu hart oder auch zu weich zu verhandeln. Also sozusagen einen intelligenten Umgang mit diesem Spannungsfeld, das was in der Spieltheorie das Gefangenendilemma oder in der Verhandlungstheorie das Verhandlungsdilemma genannt wird. Also dass ich nicht dafür bestraft werde, dass ich zu hart verhandle oder ausgenutzt werde, weil ich zu weich verhandle. Ich glaube, diese beiden Momente, kann man sagen, sind sozusagen die Oberbegriffe für viele kleine Detailfehler, die ansonsten gemacht werden. Die allermeisten Verhandlungsfehler lassen sich da unter diesen Oberbegriffen beschreiben, wie auch, dass man auf bekannte Verhandlungstricks hereinfällt oder so etwas. Wir haben da ein ganzes Feld, das nennen wir für alle Harry Potter-Fans die Verteidigung gegen die dunklen Künste. Also wie wehre ich mich dagegen, wenn Bluffs, Ultimaten, Salamitaktik, guter Polizist, böser Polizist und was es sonst alles noch so gibt, angewendet werden. Aber auch da würde ich sagen, das wären Beispiele von zu weich verhandeln, wenn man in so eine Falle dann tappt.
Ja, eine besonders, ich sag mal, ätzende Situation, mit denen Unternehmer immer wieder zu tun haben oder aber auch eine ganz natürliche Situation in unserem Wirtschaftsleben sind Gehaltsverhandlungen. Niemand führt sie so wirklich gerne, aber sie gehören auch zur Realität unseres Wirtschaftslebens dazu. Was ist da zu beachten aus Sicht des Unternehmers und auch aus Sicht des verhandelnden Managers?
Ja, Gehaltsverhandlungen sind ein besonders wichtiges Thema. Du sagtest ätzend, das ist es natürlich im negativen Fall, aber sie können im positiven Fall besonders schön sein aus der Perspektive beider Seiten. Ich habe ja beide Seiten in vielen Gehaltsverhandlungen, auch Gewerkschaften und Arbeitgeber in Tarifverhandlungen begleiten dürfen und auch ein Buch über Gehaltsverhandlungen geschrieben. Und das empfinde ich persönlich auch immer für beide Seiten als besonders befriedigend, wenn man es schafft, mit Verhandlungstechnik die Lebensumstände oder das Betriebsklima zu verbessern. Und häufig reichen da ganz kleine Hebel, um ein Beispiel zu nennen. Manche Menschen arbeiten in Unternehmen besonders gerne in einer bestimmten Stadt und es wird ein großer Mehrwert dadurch erreicht, dass man das ermöglicht. Also aus Sicht des Arbeitgebers ist die Mitarbeiterzufriedenheit kann sehr stark durch den Standort wachsen. Und es ist dann gar nicht erforderlich, ein riesiges Gehalt zu erzielen. Und umgekehrt für die Arbeitnehmerseite mit einer solchen Lösung eine sehr hohe Zufriedenheit verbunden, sodass ich denke, dieses Thema Gehaltsverhandlungen ist eines derjenigen, bei dem man mit guter Verhandlungstechnik am meisten erreichen kann.
Was habe ich noch für Spielmöglichkeiten, wenn ich beispielsweise eine fähige Führungskraft an Bord behalten will, aber meine monetären Möglichkeiten begrenzt sind?
Zunächst einmal ist mein Rat, vom Bewusstsein her diese Aufteilung zu machen. Wie du sagtest, das Monetäre, das Geld als ein Thema und alles andere als mögliche weitere Themen. Ich sagte gerade Standort, Nebenleistungen, die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, beispielsweise Weiterbildung, Perspektiven. Es gibt eine sehr, sehr lange Liste von Themen, die ein enormes Potenzial haben, in solchen Gesprächen Mehrwert zu schaffen. Eine sehr lange vollständige Liste dazu findet sich auch in meinem Buch, so dass man da quasi mit Checklisten arbeiten kann und die Themen abarbeiten kann, mit denen man dann häufig sehr leicht zu guten Verhandlungsergebnissen kommt.
Du hast ja sicherlich auch in deinem Leben die ein oder andere Verhandlungssituation auch persönlich erlebt. Gibt es da eine, von der du uns erzählen magst, wo du sagen würdest, da habe ich für mich besonders viel gelernt über das Thema Verhandeln?
Ja, es gibt bei den vielen Kundenverhandlungen, die ich begleiten durfte, ein Muster, was ich immer wieder erlebt habe. Und zwar ist das der Aha-Effekt dieser Win-Win-Situation. Gerade in dem Beispiel, was wir gerade besprochen hatten, für eine kleine Organisation im Verhältnis zu einer großen, habe ich häufig erlebt, dass beispielsweise Lieferanten durch eine Veränderung des Lieferumfangs kleiner oder größer oder hochwertiger oder auch weniger hochwertig eine enorme Vergrößerung des Verhandlungsgewinns erzielen konnten. Und dass dieser Effekt immer wieder in einer ähnlichen Form auftritt, zeigt mir, dass es doch so einen Grundtypus von Verhandlungsgewinn gibt, den ich immer wieder gerne anwende.
Rasmus Tenbergen hat uns aus seiner Sicht dargestellt, warum und wie gutes Verhandeln maßgeblich zum Erfolg von Unternehmen beiträgt. Rasmus, vielen Dank.
Vielen Dank.
Sehr spannend zu hören, dass auch Verhandeln einiges über die Unternehmenskultur sagt. Wirtschaft funktioniert besonders dann gut, wenn sich die Beteiligten mit Fairness begegnen. Oft ist die Lösung anders, als man denkt. Und im Idealfall gibt es sogar mehrere Gewinner. Unser Podcast hat Sie inspiriert? Dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.